können wir eigentlich, wie Christian Schäfer von gestern dargestellt hat, eine Geschichte von einem großen Vertrauen. Noch einmal kurz, die Ashwini Kumar wollen uns deutlich wissen von Beweis der Dichi erfahren. Indra jedoch wollte das nicht und so bedrohte er der Dichi mit dem Kopf abschlagen. Er sagte, wenn du ihm das gibst, die sind ja nur Sudras, dann werde ich dich köpfen. Der Dichi erzählte daraufhin den Ashwini von Indra Drohung. Die Ashwini Kumar sagte jedoch, es macht nichts. Wir schlagen dich schon mal vorher den Kopf ab, setzen dann einen Pferdekopf auf, du sprichst durch den Pferdekopf, beflügelte Worte über Brahma Vidya, du wirst es wissen, Indra wird dann wahrscheinlich sehr agitiert und beunruhigt werden und haut ihn den Pferdekopf ab. Das ist aber ganz, geschieht dann ganz nach Plan, dann setzen wir wieder deinen alten Kopf auf und somit ist alles wieder beim Alten. Und das Dichi hatte Vertrauen in die Worte von den beiden Zwillingen, diesen Ashwini Kumar, die Doktoren waren unter den Halbgöttern und stimmte bereitwillig ein. Und so hören wir praktisch die erste erfolgreiche Kopftransplantation unter Menschen. Und man hatte einmal etwas Ähnliches probiert in einem, glaube ich, chinesischen Laboratorium oder koreanischen Laboratorium, wo ein Mensch einen Hundekopf aufgesetzt bekam, weil das Experiment kam nach kurzer Zeit durch den traurigen Tod des Versuchsmenschen zum Ende. Was jedoch noch eine zweite Unterweisung ist, die für unsere heutige Vorlesung von besonderer Wichtigkeit ist, das ist das Ausmaß von Indras materieller Verhaftung. Er war so dagegen, dass die beiden Ärzte, die Ashwini Kumar, Spürte das Wissen bekam, dass er bereit war, einen Brahmana zu töten. Wenn ein Mensch mit materiellen Wünschen, und das hat seine, das war sein Grund, Indra hat ständig Angst, in seiner hohen Position als Himmelskönig, dass irgendjemand kommen könnte und ihm seine Position streitbar machen kann. So ist es zu erklären, dass wenn immer ein Yogi zur Macht kommt, oder hier, wenn immer die Möglichkeit besteht, dass jemand zu mehr Wissen kommt, als Indra es hat, dass jemand zu mehr Einfluss kommt, dann kommt Indra sofort und versucht alles nur Erdenkliche, um das zu verhindern. Wenn ein Mensch eine hohe Position in dieser Welt bekleidet und Macht über andere hat und über Geld verfügt, kann es sehr leicht vorkommen, dass es ihm Schwierigkeiten macht, zu sehen, wie andere sich weiterentwickeln als er selber. Dies ist ein großes Problem, für Menschen, die eine organisatorisch hoch angesehene Position im weltlichen Leben annehmen. Die werden alles nur Erdenkliche probieren, um diejenigen, die hochkommen, irgendwie zu beschneiden und sie daran zu hindern, hochzukommen. Denn mein weltlicher Vater hat mir dazu aus seinem eigenen Leben etwas erzählt. Da gab es den stellvertretenden Bundesbahndirektion der Direktion Hamburg und Hannover. Herrn B., sagen wir mal. Und mein Vater war sehr temperamentvoll und dynamisch und im Aufstieg in Begriffen. Und der Herr B. hat also alles nur Erdenkliche versucht, um ihn an seinem Aufstieg zu hindern. Bis schließlich das rauskam, dass Herr B. sogar in den Kaffee, stellt das mal vor, Schlafpulver reingetan hatte, damit mein seelischer Vater in einem Vorgang einschlafen würde. So intensiv kämpfen bedingte Seelen darum, dass andere, die vielleicht ebenfalls gute Qualifikationen besitzen, hochkommen. Nun, das Symptom einer großen Persönlichkeit, wenn insbesondere im vierten Kanto in Bezug auf Shiva erwähnt ist, dass er, wenn er gute Eigenschaften in jemand anderem sieht, auch wenn er noch andere schlechte Eigenschaften, die daneben sind, feststellt, alles probiert, um die guten Eigenschaften des anderen anzufächern und ihn in seinem Weitergang zu entwickeln, zu unterstützen und zu helfen. Dies ist auch eine Eigenschaft, die ein Devotee im Krishna-Bewusstsein entwickelt. Er versucht, wenn er mit bedingten Seelen in Kontakt kommt, das bisschen Interesse an Krishna, das bisschen spirituelle Anziehung festzustellen und dann alles zu tun, um dieses Interesse zu fächern. Und ihm ist es dabei egal, dass diese Seele vielleicht mehr Fortschritt machen wird in diesem Leben als er selber. Es ist eine materielle Haltung, dass man andere in ihrer Weiterentwicklung behindern will. Und es ist eine spirituelle Haltung, wenn man andere in ihrer Weiterentwicklung unterstützen möchte. Krishna wird durch eine solche Haltung auf der Seite seines Gottgeweihten sehr zufriedengestellt. Diese Haltung nennt sich Jiva Daya, oder dass man anderen mit einer wohlmeinenden Haltung gegenüber tritt und die Barmherzigkeit dabei. Denn ein Devotee diese Eigenschaft anfängt zu entwickeln, wird er merken, dass sich sein Leben schlagartig verändert. Er wird nämlich aus dem engen Gefängnis von Ich, Identifikation mit den Körpern, seinen eigenen Interessen und dem engen Gefängnis von Mind, den erweiterten Interessenkreis, heraustreten in den großen Kreis des Krishna-Bewusstseins, in den großen Kreis des bewussten Lebens. Indra konnte dieses nicht tun. Er war bereit, die Weiterentwicklung der Ashwini Kumaras, die eigentlich von ihrem gesellschaftlichen Stand als Zufall betrachtet wurden, zu verhindern, kostet, was es dort wolle, kostet selbst den Kopf unter die Schiffe. Indra ist ein sehr gutes Beispiel für materielle Wünsche. Ich möchte heute kurz darüber sprechen, in einer ausgewogenen Haltung. Wenn wir sein Beispiel, sein Leben ein wenig verstehen, werden wir wissen, dass wir vermeiden können, auf unseren spirituellen Weiterentwicklung. Ich werde dann im Weiteren noch sprechen über, wie materielle Wünsche in spirituelle Wünsche transformiert werden können. Und ich möchte euch kurz von einer Vorlesung, die ich gestern hörte von Srila Prabhupada, etwas weitergeben. Und Prabhupada sagte, Indra ist die Nummer 1 unter den sexuell angehafteten Personen. Indra hatte sich einst eine unzulässige Beziehung mit einer Frau von einem Weisen, von dem Weisen Gotama angefangen und hatte die Form von Gotama angenommen. Und er war mit dieser Frau, fing den Arm an. Kann sich jemand erinnern? Du bist doch unser puranischer Geschichtenerzähler. Ja, Gotamas Frau. Allein. Und da hatte dann denn wie gesagt, wenn ihr die Versiegelung gebrochen, während der Angelegenheit bekam, auf alle Fälle hatten diese Frau herausgefunden, dass es im Inneren war und weiter mit dieser Beziehung gemacht. Also schließlich kam dann Gautama Rishi dahinter und verfluchte Indra dazu, dass ein ganzer Körper mit den Geschlechtsteilen von Frauen bedeckt würde. Wie ein anderer, wie man vielleicht, also der ganze Körper. Stellt euch aber diese peinliche Situation für ihn davor. Gautama sagte, weil du so interessiert bist an Sinnbefriedigung und an weltlicher Position, besteht die einzige Möglichkeit für dich, etwas zu lernen in deinem Leben. Darin, dass du diese Schranke machst und dich völlig blamierst in der Gesellschaft der Halbgötter. Und so fiel in der Flug aus. Indra war daraufhin natürlich so peinlich berührt, so geschlagen, also dass jeder sah, was für machtvolle Wünsche er hatte und wie wenig er sich in Kontrolle hatte, dass er sagte, kannst du das nicht irgendwie abschwächen, also das ist mir gar zu peinlich. Gut, sagte Gautama, ich kann den Flug nicht zurückziehen, aber ich kann ihn so leicht modifizieren. Du bekommst die Augen du bekommst statt der Geschlechtsteile Augen über den ganzen Körper. So ist es auch heute noch. Indra hat über den ganzen Körper Augen überall. Und ein durchaus interessantes Erlebnis, seinem Gegenüber zu stehen und dann von vielleicht 1000 Augen angesehen zu werden. Das war eine hochinteressante Begegnung darstellen. Im Srimad Bhagavatam steht, dass Indra, der von jemandem, der machtvolle Wünsche hat, verehrt werden kann. Das heißt hier, wer in die unpersönliche Brahma-Jyoti-Ausstrahlung eingehen möchte, sollte die Meister der Wesen verehren, Brahma oder Brihaspati. Wer große Geschlechtskraft begehrt, sollte Indra, den König des Himmels, verehren. Und so weiter und so fort. Indra ist also das Inbegriff, der Inbegriff für diese machtvollen Wünsche nach Sinnbefriedigung. Und es ist interessant festzustellen, dass mit diesen machtvollen Wünschen nach Sinnbefriedigung wenig anzufangen ist im früheren Leben. Wir müssen sie transformieren. Srila Prabhupada sagt in dieser Vorlesung, dass in der materiellen Welt Liebe nicht möglich ist, sondern eigentlich nur das, was dieser Liebe genau entgegengestellt ist, nämlich Karma, eigensinnige Begierde nach eigener Befriedigung. Das ist genau auf der entgegengesetzten Seite. In der früheren Welt finden wir Prema und in der materiellen Welt Karma. Ein gutes Beispiel für Prema sind die Gopis. Die Gopis ziehen sich an, um Krishna zufriedenzustellen. Ihre Kleiderauswahl sozusagen findet unter diesem Kriterium statt. Was stellt Krishna zufrieden? In der materiellen Welt wissen wir, dass sich Menschen begleiten. Frauen wie auch Männer. Um für sich selbst etwas dabei zu gewinnen. Die ganze Modeindustrie heutzutage entwickeln Kleidungsstücke für Männer wie auch Frauen mit dem Interesse, dass das andere Geschlecht angezogen wird oder dass sie sich in der Gesellschaft auf eine solche Weise bewegen können, dass ihnen möglichst viel Anerkennung zukommt. Es ist jetzt heutzutage so, wenn du zum Beispiel in bestimmte gesellschaftliche Kreise kommen möchtest, musst du die geeignete Kleidung anziehen. Anzüge fürs Theater, langes Kleid für die Oper, buntes Hemd für die Diskothek und kurzer Rock für, das glaube ich also, es gibt verschiedene Möglichkeiten da. So, diese, da denkt man nicht an die Zufriedenstellung Gottes, sondern wie kann man in der jeweiligen Gesellschaft sich, in der man gerade verkehren möchte und seinen Vorteil sucht, möglichst viel Anerkennung oder auch Aufmerksamkeit erzielen. Es ist immer lustig zu sehen, wie die Rodis, wenn die in die Welt gehen wollen, versuchen sich dann dementsprechend anzuziehen, aber weil sie so lange aus dem Verkehr gezogen sind, da gelingt ihnen nicht die richtige Kombination. Die sind der Hut passt also absolut nicht zum, zu den Schuhen oder die Schnürsenkel passen nicht. Was weiß ich. Ich habe einmal bei einem Manager, als ich 5 Minuten auf ihn warten musste, ein ganzes Buch darüber gesehen, wie man sich also anzieht und wo der Kugelschreiber zu stecken hat, damit der andere also weiß, wenn man viel Geld hat und was da die. Das ist eine ganze Wissenschaft, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also man kann sich das jetzt für unser Leben nicht vorstellen. Doch in der materiellen Welt finden wir diese Gewohnheit. In der spirituellen Welt sehen wir, wie die Gopis versuchen, sich so zu kleiden, dass Krishna zufrieden gestellt. Die Farbe, die Kleidung und so weiter und so fort. Srimati Radharani, wenn sie sich die Augentusche anlegt, weiß also genau, wie sie die und wo sie das tun, damit Krishna sehr zufrieden gestellt ist durch ihre schöne Schönheit. Also eine ganze Wissenschaft, es wird auch sehr genau beschrieben, wie die Srimati Radharani nur zur Freude Krishna ansieht und was sie da tut. Also das geht in dieser Thematik ein bisschen zu weit, und ich sage sehr, ich stelle ganz sehr vertraulich natürlich. So, in der materiellen Welt, das ist der Punkt, den Prabhupada macht in dieser Vorlesung, geht es den bedienten Seelen eigentlich immer nur um ihre eigenen Interesse und nicht um das Interesse Krishnas. Liebe in dieser materiellen Welt ist von vornherein nicht möglich, sobald dieses Prema, diese reine Liebe zu Gott, für jemanden, der in der materiellen Welt ist, leider umgewandelt worden ist in Karma. Wir hatten darüber vor einiger Zeit hier gesprochen. Prema könnte man sich vorstellen wie Joghurt, sorry, wie Milch, und Karma wie Joghurt, genau wie Milch umgeformt wird in Joghurt, wird auch Prema in der materiellen Welt oder Liebe in der materiellen Welt umgeformt in Karma, materielle Begierde. Nun, es gibt sehr viele Formen von Karma und in der materiellen Welt verschiedene Möglichkeiten, diese zufriedenzustellen. Und wenn man das mal hört hier im Bhagavatam, ist es sehr interessant festzustellen, wie es in der alten vedischen Zeit gemacht wurde. Wer sich eine gute Nachkommenschaft wünscht, sollte die großen Ahnherren die Prajapatis verehren. Es gibt in Indien noch Tempel, wo man diese Verehrung machen kann und wo es dann gesehen wird, dass Frauen, die nicht in der Lage waren, Kinder zu gewähren, plötzlich Kinder bekommen. Wer nach Glück trachtet, sollte Durga Devi, die Herren der materiellen Welt, verehren. Es gibt viele Durga-Tempel, wo man Ziegen opfert, um materielle Freuden zu erlangen. Das gibt es auch. Wer sehr mächtig sein will, sollte Feuer verehren. Und wer nach Geld strebt, sollte die Waffen verehren. Wenn jemand ein großer Held sein möchte, sollte er die Rudra-Inkarnation Shivas verehren. Und es gibt Wünsche nach einem großen Getreidevorrat, ein weltliches Königreich, ein langes Leben, da sollte man die Ashwini Kumara verehren. Und wer einen kräftig gebauten Körper begehrt, sollte die Erde verehren. Also es gibt viele, viele materielle Wünsche, Und es wird immer wieder gesagt, um sie sich zu erfüllen, sollte man eine bestimmte Gottheit verehren. Sie will das, fragen, sagen wir mal so, wieso geben die Wähler die Möglichkeit, sich materielle Wünsche zu erfüllen? Wenn doch materielle Wünsche einen daran hindern, Liebe zu Gott zu entwickeln. Nun, die Erklärung ist, dass man weiß, dass es in der dass die Wesen davon ausgehen, dass es in der materiellen Welt viele materielle Wünsche gibt. Um die Seelen, die mit diesen materiellen Wünschen behaftet sind, allmählich zu reinigen, geben sie ihnen eine Verehrungsform, durch die sich ihre Wünsche erfüllen können, aber gleichzeitig eine Anhaltung an Krishna entwickeln können. Es wird nämlich in der Verehrung der Halbgötter auf Narayan oder Krishna verehrt. Es ist also genauso wie wenn man ein unintelligentes Kind hat, dem man Medizin gibt, dann wird man diese Medizin in einen Zucker hineintun, die bittere Medizin so über einen Zuckerwürfel streuen. Man sagt dem Kind, hier kriegst du Zucker und gibt ihm dadurch gleichzeitig die Medizin. So sind auch die medischen Unterweisungen nicht etwa Unterweisung zum uneingeschränkten Sinn genutzt, sondern sie sind Unterweisung, die einen darauf hinbringen, langsam und allmählich in Kontakt mit Krishna zu kommen. So kann man die vedische Unterweisung verstehen. Also wie jemand anfängt, mit Krishna in Kontakt zu kommen, wird man langsam auf einen höheren Geschmack kommen und frei werden von der Geißel der materiellen Wünsche. Das heißt hier, ein Mensch mit größerer Intelligenz, ob voll von allen materiellen Wünschen, ohne jeden materiellen Wunsch oder mit dem Wunsch nach Befreiung und unter allen Umständen das höchste Ganze, die Persönlichkeit Gottes verehren. So wie eine Seele anfängt mit der Verehrung Krishnas, werden diese materiellen Wünsche, die sehr stark sind, umgewandelt werden in tatsächlich selbstlose Hingabe. Das mag ein allmählicher Vorgang sein, aber dieser Vorgang wirkt unter allen Umständen. Wenn man ein sehr hartes Holz haben will, muss man sich lange gedulden, bis der Baum gewachsen ist. Zum Beispiel Walnussbäume oder Teak- und Mahagonibäume brauchen etwas längere Zeit als so weiche Bäume wie Pappeln, sehr schnell wachsen und sprießen. Genauso müssen wir, wenn wir den Wunsch entwickeln wollen, diese Transformation zu machen, dass wir statt materiellen Begierden Krishna wünschen oder Liebe zu Krishna entwickeln, darauf uns gefasst machen, dass es nicht eine sehr, sehr schnelle Sache sein wird. Kommt darauf an, wie schnell wir oder wie verhaftet wir vorher gewesen sind, dass uns das. Darum kommt es nicht an, wie stark wir daran interessiert sind, uns Krishna in diesem Leben hinzugeben. Aber wer einmal auf diesen Weg geht, wird sehr hart, eine sehr harte oder eine sehr stabile Ergebnis bekommen. Es mag längere Zeit dauern. Es geht sehr einfach und sehr schnell in Maya zu fallen, wie wir wissen. Wir sind umgeben von Maya und es ist sehr leicht möglich, materielle Wünsche wieder zu entwickeln. Es mag ein bisschen länger dauern, in Krishna zu fallen, ins Krishna-Bewusstsein zu fallen. Aber das wird dann stabil sein und das wird endgültig sein. Das wird ewig sein. Und in den Schriften erfahren wir, dass die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein und der Liebe zu Krishna sogar über viele Leben lang erhalten bleibt. Wenn man in diesem Leben ein bisschen erreicht davon, wird man im nächsten Leben nicht wieder zu Fall kommen und wieder in irgendeine unwünschenswerte Lebensform kommen, sondern man wird im nächsten Leben dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Es ist also ein langsam wachsender Baum, aber ein stetiger Baum, der nicht zerstört werden kann, auch nicht durch den Tod und durch andere Dinge. Gestern Abend las ich von einem Devoti eine interessante Geschichte, die ich gerne zum Schluss euch präsentieren möchte. Die Geschichte wird ein Dilemma darstellen. Es handelt von einem Denn die Bodhi war ein, wie soll ich das erklären? Wenn man ein Marinesoldat ist, Marine, das ist eine spezielle Einheit der amerikanischen Nation, so Superkämpfer. Möchte ich um Gottes Willen nicht glorifizieren? Geht mir nicht darum zu sagen, wie das natürlich Kriegsinstrumente, die sehr bestimmte Funktion in dem Bemühen der amerikanischen Nation, ihre politische Vorherrschaft zu etablieren, ausüben. So dieser Soldat, Captain Garrett, das ist eine wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde in Frankreich untergebracht, bei einer Madame Tissier. Und die wurden ständig, erlebte dort und musste immer auf Abruf stehen, um an irgendeine Front gerufen zu werden, wo er die Deutschen an der Übernahme Frankreich hinderte mit seiner Bataillon, seiner Einheit. So, nach und nach entwickelte sich eine sehr leidenschaftliche Beziehung zwischen dem Captain und dieser Frau, die eine Französin war, aber auch gut Deutsch sprechen konnte. Captain Garry konnte auch gut Deutsch sprechen. Der war gegen die Deutschen eingesetzt, gegen die Bisweil. Die Deutschen haben versucht, ganz Europa zu übernehmen, als sie ihn Hitler in das Gehirn gespuckt hat. So, das ist so interessant. Es entwickelte sich also eine sehr liebevolle Beziehung zwischen ihnen. Ich möchte euch von Herzen halten. Spanien, ich glaube, es reicht leidenschaftlich. Und eines Abends dann wurde Captain Garay an die Front gerufen. Da musste sofort alles zusammenpacken, das waren wieder allseits bereit, Militaristen, und dahin kommen. Madame Tissier fragte ihn, oh, du kannst mich doch jetzt nicht verlassen, wo musst du denn hin? Sorry, ich kann es nicht sagen, ich bin verpflichtet durch meine Gelübde, die ich abgelegt habe. Ich habe schon meinen Ehemann verloren in diesem schrecklichen Krieg. Was soll ich machen, wenn der Krieg uns auseinanderreißt und ich schutzlos bin? Bitte sage mir, in welcher Garnison du kämpfst, welche Garnison und wohin du jetzt gehst, sodass ich dich kontaktieren kann im Fall eines Falles, weil die Deutschen hier kommen und einfallen und weil ich flüchten muss. Hier steht das Sinn. Sag Captain Garay, okay. Sag du deine Nummer und das wurde eine sehr leidenschaftliche Verabschiedung. So, als er schon für eine Stunde, für 15 Minuten gefahren wird, war, hat er vergessen, dass er sein Fernglas, sich erinnert, dass er sein Fernglas da liegen gelassen hatte, in dem Haus, wo er einquartiert war. Er ging zum Haus und klopfte an, aber keiner öffnete ihn. Und er dachte sich, Madame Cissé würde nichts dagegen haben, wenn er die Tür aufmacht. Und er machte die Tür auf. Und er hörte plötzlich eine Stimme in Deutsch aus dem Keller. Und er musste zu seinem Zimmer gehen, um das Fernglas zu holen, und hörte die Stimme aus der angelehnten Kellertür dringen. Ich habe eine sehr wichtige Information, hörte er. Er ging hin zu der Kellertür, schaute er seinen Rücken von Madame zu sehen und sah, wie er sie vor einem Radio sah, mit einem Videoscheibe. Eine Stimme kommt raus. Ja, das ist die Information. Wenn die Amerikaner greifen von der Front an. Und sie wollte gerade sagen, was sie von dem Kettengerät gehört hatte. Also wollte den Namen sagen der Front. So war er, als der Gerät, die sind so trainiert, diese Leute, dann Pistolennamen. Und dreimal schon. Und er wusste, es geht um das Leben von Tausenden von Leuten. die Deutschen, in diesen Aggressionskrieg, weil ein Aggressionskrieg von ihrer Seite umbringen würden. Er wollte nur das Ding verschieben, die umgedreht. Aber Madame Cissé war, als sie das Klicken des Revolvers gehört hatte, ausgesprungen und in die Kugeln reingefallen. So, das ist eine sehr traurige Geschichte, eine sehr harte Geschichte. Weil es hier darum geht, dass in der weltlichen Ebene, ich habe das jetzt nicht ausmalen wollen, weil wir in einer Mönchsgemeinschaft sind und so weiter, eine Gemeinschaft sind, die war sehr leidenschaftlich. Die waren echt miteinander verliebt, in einer Weise, wie es in der materiellen Welt, also das war der Höhepunkt der materiellen Romanze, die hatten viele Dinge erlebt und so weiter. Trotzdem war auch in dieser Beziehung das eigene Interesse, vielleicht Geld oder was weiß ich nicht alles, war so stark, dass ich diese Madame Cissé davon nicht trennen konnte. Sie hatte kein vorhandenes Chancen, das Krishna-Bewusstsein gehabt. So musste sie gezwungen durch den alles verschlingenden Feind dieser Welt auf eine so unlautere Art und Weise handeln als Spionin für die Deutschen. Es gibt viele solche Beispiele auch in unserem Leben, dass wir einerseits wissen, es geht mir um diesen Kampf, der innerlich stattfindet, einerseits wissen, dass wir den Pfad des früheren Lebens voll und ganz mit voller Hingabe sehen können, aber dann andererseits noch diese ganzen Interessen nebenbei verspüren, die da sind. Das ist im Leben eines jeden Devotees so. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, ist zum Teil sehr schwierig. Das heißt im Lateinischen Certa nam interrogationis. Wenn man anfängt, Fragen zu stellen, Fragen zu stellen, also das kann man nicht mit Sicherheit annehmen, also interrogationis, das ist Fragen. Wenn ich auch mal 4 Jahre Latein studiert, gibt es doch jeden Tag alles vergessen. Wenn man anfängt zu fragen nach spirituellem Leben, nach dem spirituellen Pfad, wird ein Zerternamen beginnen, ein Kampf. In unserer deutschen Kulturgeschichte sagt man, 2 Seelen ruhen in meiner Brust, sagt der Paulus. Zwei Seelen ruhen in meiner Brust. Die kämpfen miteinander. Oder in unserer Philosophie, unsere höhere Natur kämpft mit der niederen Natur. Es ist besonders wird sich ein Devotee diesen Kampf bewusst, wenn er ernsthaft bemüht ist, spirituellen Fortschritt zu machen. Es gibt eine gute Hilfe, die Krishna ansieht in diesem Kampf. Wenn diese Gemütsstimmung auftaucht und wir sie uns zu eigen machen können, dann wird dieser Kampf siegreich sein. Ich möchte euch zitieren aus dem 3. Kanto, Kapitel 31, Text 12, wo die menschliche Seele im Mutterleib Zuflucht sucht bei Krishna. Die menschliche Seele sagt, ich suche Zuflucht bei den Lotusfüßen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der in seinen verschiedenen ewigen Formen erscheint und über die Oberfläche der Erde wandert. Ich suche nur bei ihm Zuflucht, denn er kann alle Furcht von mir nehmen. Und von ihm habe ich diesen Lebenszustand bekommen. Und er sagt, die menschliche Seele, ich, die reine Seele, die jetzt durch meine Tätigkeiten gebunden erscheine, liege durch die Vorkehrung Mayas im Leib meiner Mutter. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrbietung ihm, der ebenfalls hier bei mir ist, der aber unberührt und unwandelbar ist. Er ist unbegrenzt, doch er wird im ruhigen Herzen wahrgenommen. Darum geht es mir. Er ist unbegrenzt, doch er wird im ruhigen Herzen wahrgenommen. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietung. Wenn der Devotee in diesem Kampf, den er spürt mit seinem Kamalinam, den materiellen Wünschen und materiellen Begierden, die ihn noch beschatten, eine Haltung annimmt, wo es ihm aufrichtig leid tut, dass er in den materiellen Kreislauf der Geburt und Tode gefallen ist, wo ihm auch seine Fehler und vielleicht sein Fehlverhalten, das ihm manchmal noch unterkommt, aufrichtig leid tut, dieser Reue da ist, der zwischen seinem Herzen erscheint und mit großer Sicherheit die materiellen Wünsche von uns nimmt. Das ist selbst etwas, was in weltlicher Psychologie erkannt worden ist. Wenn man etwas verändern will, ist als erstes notwendig, dass man seinen Fehler erkennt. Als zweites ist es notwendig, dass man seinen Fehler bereut. Als drittes ist es notwendig, dass man allmählich Schritte zur Verbesserung einleitet. Und das vierte ist, dass man den Zustand, den idealen Zustand dann erreicht. So, der Devotee muss zunächst einmal erkennen, dass dieses Problem aufgetaucht ist in seinem Leben, dass nämlich Prema zu Karma geworden ist. Dass er nicht, noch nicht alles für Krishna tun kann in diesem Zustand. Aber erst wenn er anfängt, das zu bereuen, wenn es ihm ernsthaft aus dem, der Tiefe des Herzens leid tut, so ist es für, dann ist es für ihn möglich, etwas zu verändern. Sonst geht es nicht. Es gab in dieser Episode zwischen dem Captain Garay und der Madame Tessier schon etwas, wo die Tessier mit sich kämpfte. Soll ich oder soll ich nicht? Diese Spion. Aber schließlich erlacht sie. Dieser Kampf mit den Sinnesobjekten. Karma scheint sehr viel Geld dafür, für diese Arbeit. Und sie war sich wohl sicher, dass sie den Captain wiedersehen würde. Oder sie war vielleicht verheiratet mit ihm. Sie war nicht verheiratet. Das war auch bekannt vom Dorf mit jemandem. Also der hat nicht in Erscheinung gebracht, weil sie den Spiel umgegangen ist. Das war ja genau so geplant von den Deutschen. Das war ja richtig einfach. Dieser Kampf, der in einem Individuum stattfindet, ist sehr, sehr natürlich. Es ist für einen Menschen, der im spirituellen Leben so manchmal fragen die Bodhi. Vorher war ich so eine ausgewogene Persönlichkeit, sagen sie. Ich kann das von mir persönlich sagen, ich war ein Glückspilz. Also immer strahlend glücklich. Und dann im spirituellen Leben, besonders in der ersten Phase, und diese beiden Naturen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das für ein Kampf war. Ganz am Anfang war es so, dass mein Opa gerade verstarb. Und also, ich bekam ein Telegramm nach London, wo ich mich versteckt hatte, hier. Also um spirituelles Leben zu praktizieren, musste Abstand haben von der Stadt und von den Leuten und von den Tätigkeiten. Da war ein Telegramm und da stand drin, Opa stirbt. Komm endlich ans Todesbett. Und ich wusste, was das bedeuten würde. Es würde bedeuten, dass der Opa mir am Todesbett abverlangen würde, das Krishna-Bewusstsein zu verlassen. Weil für mich eine weitere Zukunft geplant war, wie für jeden von uns, und die mit sehr viel Geld verbunden war. Und war ein Kampf dann. Einerseits, yes, ich will natürlich den Opa, das natürlich den Opa natürlich begleiten. Ich werde den Hare Krishna mal sein. Aber wenn er mich das fragt, kann ich ja nicht Nein sagen. Wie kann man einen Sterbenden einen Wunsch abschließen? Also diese Kämpfe, man, das ist besonders am Anfang sehr stark manchmal da. Die tauchen in einem Intervall von 3 Jahren wieder so auf. Da hat jemand mal gemeldet, ich weiß es nicht, es kann auch 2 Jahre oder 2,5 oder 4 Jahre, aber dann kommt es wieder. Was machst du mit deinem Leben? Dann kommt es normal in der sogenannten Midlife-Crisis. Wenn man bedenkt, wenn man so ein alter Knabe wird, gibt es ja auch alle noch. Wo man plötzlich, oder altes Mädchen, also alte Dame wird, kommt es normal, biologisch inszeniert, das Szenario, wo man sein Leben anfängt. Ist das jetzt alles richtig? Habe ich hier meine Freunde? Habe ich hier meine Identität gefunden? Und so weiter. Es kommt als Bewegung zum Teil. Manchmal um die in diese Fragestellung hinein, nicht? Finden wir uns wieder? Das ist natürlich, der Kampf ist, muss immer, ist da. Wenn ihr schnell kämpfen wollt, das waren die Ressourcen zu. Dann geht es sehr schnell. Es geht um die Transformation von dieser Einsicht, Karma in Prema, reine Liebe zu Krishna, wo Krishna in den Mittelpunkt gestellt wird. Und auf der anderen Seite das Deriviya, das Deriva. Deriva, alles was davon abgekommen ist, abgezweigt. Nämlich diese erklägliche Ausgabe von Karma. Karma ist nicht wichtig. So, okay, schade, vielen Dank für eure Zuhören. Ich hoffe, dass dieses Thema euch
Krishna, durch die Gnade Krishnas.
so kann auch ein Devotee durch die Gnade Krishnas seine materiellen Wünsche nur sehen. Und ist beschützt, dass die Gesamtheit aufsehen. Deswegen kommen manchmal wirklich heavy Träume, die wirklich, ach, wo man wirklich dann sagt, wenn man aufwacht, sagt, also jetzt stelle ich mal eine Runde. Dann sieht er die Gesamtheit seiner materiellen Wünsche, aber er braucht sie nicht auf. Das erklärt Srila Prabhupada in einer Erläuterung im 4. Kanto. Wer sich interessiert für diese Passage, ich kann die relativ schnell finden, weil ich sie schon oft auch durchgelesen habe. Sehr, sehr interessante Passage. Wenn ihr wollt, eine sehr interessante Passage, oder?
Ja.
Wenn ihr wollt, kann ich sie raus, kann ich den Schwurz gleich finden und auf die Ich meine kroatische Volksmusik. da muss man dem Devoti sagen, oder lieber Devoti, das ist gut, dass du das jetzt erkennst. Nun, mach mal eine Alternative. In meinem eigenen Leben war ich so als Wach, da merkte ich, ich war völlig angehaftet an weltlichen Motiven. Konnte alles ausgehen, aber nicht so. Und irgendwann habe ich dann gedacht, was mache ich denn jetzt damit? Das geht immer in meinem Kopf, diese Theologie. Und morgen da hat mir ein Devoti gesagt, dann muss die Anhaltung an Kindern kultivieren. Ich bringe einfach die Haare schon die Melodien, die du gerne machst, sammle die. Zum Beispiel, du bist, glaube ich, auch sehr interessiert an verschiedenen Formen von Musik. Sammle einfach deine Lieblingsmelodien. Tu die dir, damit du nicht vergisst, auf dem Tape singen. Nämlich sehr oft ist es so, dass man Melodien, es gibt so schöne Melodien. Kennen darf in Halke schon mal, was ist jetzt? Oder Mr. Irgendwann auf dem Kopf gehen, also das ist ja nicht das ist ja, wir müssen auf fördere Art und Weise unterlegen. Alles Mögliche, wie wir das tun. Meine weitere Schwäche ist, ich reise. Ich liebe es zu reisen. Das ist immer noch so. Jetzt tue ich auch nicht mehr nach Wien stellen. Komm, reise das Leben. Das geht gut. Jetzt habe ich überhaupt gar keinen Wunsch mehr zu reisen. Ich würde am liebsten irgendwo verschwinden und empfehlen, ich kann mir noch einfach, weil ich zwar so viel zu tun habe. Wünsche sozialisieren. Das ist einzigartig in unserer Weichner-Weichner-Weichner-Weichner. Wir lernen das. Das ist nicht bei den Maiwals und nicht bei den nirgendwo sonst, außer der Goliath-Sanfalle. Die Wünsche transformieren. Alle anderen funktionieren, Yoga-Wege funktionieren auf dem Prinzip. Die ist abgetroffen. Oder etwas, was nicht ernst zu nehmen ist, diese tantrischen Bemühungen, geht man tief rein, die erfüllt man sich also die Wünsche. Versucht es irgendwie dadurch, dass man so tief haut, also so eintaucht in die Wünsche, eine Frustration zu entwickeln und aus der Frustration dann diese Wünsche bleiben zu lassen. Aber das funktioniert nicht. Besonders nicht. Man nennt es dann das Favoritmarker. Er funktioniert nur, wenn man ihn nach den Regeln und Regulierungen der Schriften ausfüllt, wo man, wie wir es vorhin erzählt hatten, bei der Halbgötterverehrung zum Beispiel erstmal eine Reihenfolge. Das ist typisch Favoritmarker. Also, sozusagen die Medizin in den Zuckerwürfel nur dann funktioniert. Aber ich glaube, du denkst auch nicht einfach an Favoritmarker. Ja. Es geht darum, die Wünsche zu transformieren. Wo ist ein interessantes Thema? Also jeder, die wohnt, wird sich damit auseinandersetzen, bis früher oder später. Und ich bin immer dafür, so, je eher, desto besser, damit man einfach sich voll hingeben kann. Gut, wir haben jetzt 10 von 90 spät geworden. Tita Prabhupada, der Heilige Nidagi, der Großfeminist, der Heilige Nidagi.